Ja, also das wird immer so ein bisschen als notwendiges Übel, glaube ich, wahrgenommen. Also viele haben schon erkannt, dass sie das brauchen.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Philipp Zieme. Und er ist der Head of Data Management bei Inform Data Lab und Advokat zum agilen Umgang mit Daten. Heute geht es mir darum, seine technische Expertise ein bisschen zu nutzen. Wir werden einmal den sogenannten Modern Data Stack, MDS, durchsprechen und vor allem, was Sie aus Ihrer Implementierungsberatungsperspektive da gerade für sehen. Und in dem Zuge werden wir dann erfahren, zum Beispiel, was sind seine Lieblingsdatenplattformen, wie oft nimmt er ein Data Warehouse Automation Tool mit in so ein Projekt? Wann ist seine Präferenz eher zu coden, zum Beispiel mit DBT? Und warum glaubt er, dass viele Unternehmen beim Thema Governance eher am falschen Ende sparen? Spannendes Gespräch für alle, die sich ein bisschen über Technologien interessieren. Deshalb viel Spaß damit. Hallo Philipp, willkommen zum Data Culture Podcast.
Hallo Carsten, freut mich hier zu sein.
Absolut. Philipp, du bist ja ein Technologieexperte und da würde ich heute gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Was siehst du, passiert gerade im Technologiemarkt für Data und Analytics? Und meine erste Frage wäre, dass du uns vielleicht mal ein bisschen Einblick geben kannst, ja, mit welchen Technologien du oder ihr euch auseinandersetzt. Wir sehen uns ja als nächstes auf der Big Data und AI World, wo ihr mit dabei seid. Und da sind ja bestimmt wieder so 50, 60 Aussteller für Data und Analytics Technologie. Guckst du dir die alle an oder wie wählt ihr eigentlich aus, mit welchen Technologien ihr letztendlich Umsetzungsprojekte zum Beispiel machen möchtet?
Ja, also generell, wir sehen in Projekten, was für uns funktioniert und das ist dann auch so unsere Lieblingstechnologien und das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, um halt die neuesten Trends zu betrachten, um halt auch nichts zu verpassen und halt auch das Messaging von den Anbietern mit aufzuhören. Und ansonsten gehen wir eigentlich schon, also bei 50, 60 Anbietern, das ist mal ein bisschen schwierig. Man geht halt in der Regel einmal über die Flure, schaut sich alles an, greift vielleicht auch ein bisschen Marketingmaterial ab, je nachdem, wie das so läuft. Und ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall auch die Großen an, also Databricks, Snowflake, Microsoft Click und so, um halt einfach einmal am Stand einfach zu sehen, was die heute so anbieten und was die so mit Trends umtreibt, das ist ja für uns extrem relevant, weil diese Trends, die Anbieter heute präsentieren, die sind ja für uns tatsächlich morgen projektrelevant. Und das andere ist natürlich auch dann einfach ein bisschen Socializing, Marketing, mit den Leuten ein bisschen reden. Das ist natürlich auch noch sehr spannend für uns.
Ja, absolut. Ich denke mal so, die Big Data AI World ist natürlich ein perfekter Platz, um keine Trends zu verpassen, aber eben auch sehr, sehr viele zu treffen, sehr viel Teilnehmer an dem Markt. Wo sind so eure Schwerpunkte, wenn wir jetzt vielleicht mal auf so einen, nennen wir es mal Data Stack schauen, wo wir Aufgaben der Datenintegration lösen müssen, der Datenspeicherung oder so Datenplattformen bauen, wo dann eben auch eine gewisse Governance, Data Intelligence geliefert werden muss und am Ende natürlich auch Applikationen, BI-Werkzeuge, künstliche Intelligenz. Wo sind da so eure Schwerpunkttechnologie?
Also technologisch sind unsere Schwerpunkte ganz klar einmal auf den großen Hyperscalern, weniger Google, mehr AWS und Azure, also Microsoft und Amazon. Und dann tatsächlich bei den Datenplattformen auf Snowflake und Databricks aktuell. Wir machen wenig anderes. Es ist einerseits so, es ist auch schwierig, alles bedienen zu können. Das andere ist natürlich auch, dass wir halt für uns gute Formeln gefunden haben, die halt im Projekt auch zum nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden führen. Und da sind diese Technologien natürlich gesetzt. Wir bedienen aber eigentlich das gesamte Portfolio aus dem MDS. Also wir machen auch die Integrationsteile. Da machen wir viel mit Click oder mit Click Tenant Cloud mittlerweile und mit Fivetran. Wir haben einen starken Cloud-Fokus. Also wir würden jetzt weniger on-premise so ein großes Informatics-Projekt machen oder so. Das ist weniger unser Schwerpunkt. Und dann machen wir noch viel Richtung Frontend und Visualisierung. Da machen wir so im operativen Live-Reporting-Bereich viel mit Grafana oder halt Frontend-Visualisierung mit Click, also Click Cloud Analytics oder Click Sense, Power BI, Tableau ist ein bisschen weniger geworden, warum auch immer. Und ja, und dann kommt noch, um den Blumenstrauß ganz aufzumachen, kommen natürlich noch die Data Warehouse Automation Tools dazu. Da beschäftigen wir uns auch vor allem mit Qlik, mit ADE, mit DBT. Ich höre öfter, dass das ein Streitpunkt ist, ob das wirklich ein DWA-Tool ist oder eher ein Pipelining-Tool. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Ja, ist für mich aber in dem Sinne halt trotzdem sehr relevant und prägnant. Und wir lieben halt DBT, weil wir halt sehr Coding-lasting sind, muss ich zugeben. Und dann kommen wir noch zum Schlagwort Governance, hast du ja auch noch gesagt. Wir sind in der Governance, also wir vertreten ja nicht die großen Data-Catalog-Anbieter. Wir machen ein bisschen was mit Dataspot aus Österreich, aber wir sind zum Beispiel weniger mit Alation und Colibra unterwegs. Aber wir machen eher so Prozess-Governance, dass wir das prozessmäßig abbilden, dann vielleicht Policy-Automation mit in die Tools einbauen und es dann vielleicht im Frontend mit Visualisierung, also eher so leichter. Warum ist das so? Eigentlich gar nicht, weil wir es nicht cool finden, sondern weil viele unserer Kunden, die sind gar nicht bereit, da so viel zu investieren, zumindest in den Toolstack zu investieren.
Okay, da hast du mir jetzt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte geliefert, über die wir sicherlich jetzt auch ein bisschen sprechen können. Fang vielleicht mal im Kern so eines Stacks an, also da, wo die Datenplattformen sitzen. Jetzt hast du quasi so gut wie alle großen Anbieter im Markt genannt. Ja, also du hast gesagt, Microsoft ist ja da mit Fabric unterwegs, AWS hat ja Redshift und viele weitere Komponenten dafür. Databricks, Snowflake sind ja quasi die neueren Anbieter, die erst in den letzten Jahren sehr stark gewachsen sind. Wie wählst du denn da eigentlich dann die richtige Technologie aus für den Kunden? Weil sie haben ja alle überlappende Funktionalität. Klar, jeder hat seine Spezialitäten, aber wie läuft das?
Ja, also generell kann man ja erstmal sagen, egal wie man seine Technologie wählt, man kann eigentlich mit all diesen Plattformen gut arbeiten. Also es ist jetzt nicht, dass einem funktional dann irgendwas massiv durch die Latten geht oder man sich dann in die Zukunft irgendwie die Weichen so stellt, dass man in eine Sackgasse endet. Also in der Regel, ob ich jetzt mit einem Microsoft Data Fabric Blueprint am Ende des Tages arbeite oder direkt auf Snowflake setze oder das Ganze in AWS mache, ja, das ist eigentlich, ich will nicht sagen nebensächlich, weil die unterscheiden sich dann im Detail doch. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von Snowflake, einfach wegen der einfachen Usability. Es ist SaaS, man kann es sehr leicht spawnen, man muss sich wenig mit der Plattform auseinandersetzen und kann einfach losarbeiten, das finde ich halt ganz schön. Aber am Ende des Tages kann ich auch sehr gut mit einem AWS Redshift leben und dann einem S3-Bucket unten drunter, um so ein bisschen Data-Lake-Funktionalität mit abzubilden oder dann darauf basierend eben das dann später hinten raus zu erweitern. Wie wir das für unsere Kunden auswählen, ist, also wir sind da relativ offen. Oft haben ja Kunden auch so eine Präferenz. Also entweder sind die schon sehr stark in der Microsoft-Welt verankert. Das ist ja in Deutschland eigentlich weit verbreitet, dass man irgendwie irgendwas schon mit Microsoft hat. Man ist Microsoft-Kunde, man macht deswegen dann auch was mit Azure. Und dann ist man vielleicht auf dem Microsoft Data Fabric-Trip und möchte das dann auch gern weitermachen. Vielleicht hat man auch schon einzelne Komponenten daraus, dass man vielleicht schon Power BI einsetzt, Semantic Layer oder sowas. Und dann bietet sich das natürlich an, auch den Kunden zu empfehlen, weiter in die Richtung zu gehen. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen Use-Case-spezifisch oder vielleicht auch, wie der Kunde aufgestellt ist. Also ich empfehle Kunden gerne, die eine kleinere IT haben, also im Mittelstand, oder die vielleicht auch nicht so viele Leute haben, die sich dediziert auch noch darum kümmern können, eigentlich ganz gerne auch mal ein Snowflake, weil mit Snowflake, da braucht man ein wenig Setup. Das ist nativ mit Triple-Redundanz, da ist alles mit drin. Man spawnt einfach man beantragt einfach den Tenant. Das geht auch sehr schnell. Das ist einfach über einen Web-UI 5 Minuten. Dann hat man den Tenant eigentlich und dann kann man loslegen. Und wenn man einfach mal testen will, macht man seine Kreditkarte rein und dann kann man schon relativ viel machen. Das finde ich persönlich relativ cool und angenehm. Snowflake mag ich nicht so gerne, wenn man auch viel mit Machine Learning-Bereich machen will. Also kann Snowflake auch. Das heißt, wenn ich jetzt primär irgendwie BI machen möchte, ein Data Warehouse bauen oder vielleicht auch große Daten abfragen möchte, ist Snowflake ganz cool. Aber wenn ich jetzt zusätzlich auch noch viel so zum Beispiel IoT-Daten machen möchte und das auch nativ dann vielleicht mit meinen Stammdaten verknüpfen möchte und so, dann wird es bei Snowflake ein bisschen schwierig, auch gerade im unstrukturierten Datenbereich. Und da würde ich dann zum Beispiel eher auf ein Databricks setzen. Generell sind meine persönlichen Lieblingsplattformen ganz klar Snowflake und Databricks.
Okay. Das, was du gerade gesagt hast, dass es häufig schon gesetzte Plattformen oder Vorlieben gibt, das sehen wir genauso. Das heißt, für uns, wir sind ja auch immer als Analyst häufig gefragt, Technologien zu bewerten, zu vergleichen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir inzwischen, glaube ich, häufiger gefragt werden oder Mehrwert stiften können bei der Frage, wo sind eigentlich die Lücken in meinem gesetzten Stack und wo muss ich eigentlich sinnvoll ergänzen, als jetzt wirklich das zu vergleichen. Ja, weil viele eben tatsächlich schon sagen, ja, wir sind ja schon hier auf einer Richtung unterwegs. Also es hat sich, glaube ich, schon verändert. Die Neuerung, finde ich, in dem Markt, wo sich es ja auch jetzt viel drum dreht häufig, sind ja diese Open-Table-Formats. Ne? Also wo du quasi jetzt einen gewissen Open-Source-Standard vorfinden kannst, ja, wie man jetzt eigentlich die Daten speichert. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ganz kurz einen Überblick geben, was das überhaupt ist. Und dann würde mich aber vor allem deine Einschätzung dazu interessieren. Ist das die Zukunft? Ist das eine Revolution? Und ja, wie siehst du eigentlich das ganze Thema auch so in der Akzeptanz bei euren Kunden?
Also wir werden da gerade viel danach gefragt. Wirklich aktiv machen tun das eher die Kunden, die auch klassisch viel Data Science schon gemacht haben. Also die, die sich mit BI und Analytics auseinandersetzen, für die ist das eher aktuell noch nebensächlich. Wichtig ist ja einmal schon mal, was ich auch gerade gesagt habe, die Anbieter, wenn der eine irgendwas Tolles hat, dann macht der andere das auch. Es ist ja relativ kompatibel. Ich glaube, die zwei größten Formate, vielleicht auch drei größten Formate, sind Iceberg, Data Lake und Hudi. Das sind so die ich mit denen ich am bisschen Erfahrung schon sammeln konnte in dem Bereich oder am meisten Erfahrung sammeln konnte, vielleicht im Data Lake Bereich. Ich weiß nicht, Parquet möchte jetzt in Zukunft auch noch ein bisschen was in die Richtung machen und sein Format weiterentwickeln. Da müssen wir schauen. Prinzipiell haben wir ja verschiedene Ausprägungen, wann etwas so ein Open-Table-Format wirklich ist. Also wir haben zum Beispiel die Asset-Compliance, dass Transaktionen abgeschlossen werden können und so, dass die Daten nicht kaputt gehen, wenn ich lesen und schreiben drauf zugreife. Wir haben Schema-Evolution, wir haben Partitionsmanagement, wir haben im gewissen Rahmen, gerade auch bei Data Lake, sagt das ja sehr stark, das ist der Incremental Read, Incremental Write, also Streaming. Daten, da geht es ja dann auch Richtung Live Lake und dem Data Fabric Gedanken, dann wirklich im Kerngedanken, die sagen ja auch, wir wollen eben Near Real Time erreichen, Support von Upserts und Deletes und den Multi-Engine Support, also ich halt einen offenen Standard habe und halt auch, wenn ich zum Beispiel dann auf Snowflake bin und sage, ich möchte jetzt heute aus irgendeinem Grund kein Snowflake mehr machen oder ich habe wirklich solche Kunden, die haben auch Databricks, dass ich dann auch die Daten zwischen diesen Plattformen gut austauschen kann. Und da bietet sich natürlich dann Iceberg ganz gut an, weniger Data Lake. Ich würde sagen, dadurch, dass Databricks so stark ist, ist Data Lake vielleicht ein bisschen besser adaptiert und Iceberg ist halt auf dem Vormarsch, weil es eigentlich auch sehr mächtig ist und sehr gut und halt wirklich ein offener Standard. Ich weiß, Data Lake ist propagiert auch ein offener Standard, also es ist ja Open Source. Aber ich glaube, der einzige wirklich große Anbieter, der Data Lake anbietet, ist halt Databricks und vielleicht mittlerweile auch zum gewissen Grad beim SAP mit ihrem BDC-Ansatz. Die werden natürlich auch noch da dann in die Richtung noch weitergehen. Ja, und
darf ich kurz einhaken? Was ist mit Microsoft und dem OneLake? Ist da nicht auch Delta genutzt?
Ich bin da nicht so tief drin in der OneLake-Komponente. Also OneLake, ja. Wenn wir was machen proprietär, dann ist es wirklich eher Data Lake in meinen Augen. Genau, weniger auf Microsoft leider. Da kann ich leider wenig zu sagen.
Ja, okay. Sind die denn jetzt wirklich kompatibel, die Formate? Nach meiner Einschätzung ja eher nicht. Also muss sich der Kunde dann vorher entscheiden und sagt, okay, ich mache jetzt Iceberg, aber dann bin ich eigentlich beschränkt, das jetzt zum Beispiel in Databricks zu nutzen oder hat sich das inzwischen weiterentwickelt?
Also das hat sich inzwischen zum Teil weiterentwickelt. Also Databricks kann ja auch Iceberg mittlerweile gut verarbeiten. Klar, die haben Data Lake entwickelt, das ist immer noch deren Lieblingsformat, wird wahrscheinlich auch immer die beste Anbindung haben. Aber Iceberg ist schon ein Open-Source-Standard, den ich auch wirklich dann in OneLake einsetzen kann, in Snowflake und auch in Databricks. Also als Standardformat ist das sehr gut. Wirklich kompatibel. Also eine der, was ja OpenTable ausmacht, ist, dass offener Engine-Support herrscht. Und deswegen würde ich zum gewissen Grade sagen, ja, die sind im Prinzip schon kompatibel und ich kann die zumindest auch relativ einfach von einem einen in das andere Format überführen. Was ich gegebenenfalls dann verliere, sind teilweise Funktionalitäten aus der Historie. Also wenn ich einen Iceberg habe, wir sind ja sehr stark da drin, in diesen Snapshot-Formaten, also auch wirklich die Historie, wie die Daten sich entwickelt haben. In der Iceberg-File wiederzugeben. Das kann ich halt teilweise dann natürlich verlieren. Das wird dann vielleicht auch nicht bei dieser Transformation dann sauber mit rauskommen. Aber ansonsten würde ich sagen, dass die doch gut mit ineinander greifen können, auch mittlerweile.
Mhm. Sehr gut. Du erwähntest am Anfang auch Data Warehouse Automation. Ich persönlich finde es ja ein recht spannendes Marktsegment, weil es eben ein Versprechen hat, ja, Dinge zu automatisieren, auch eine gewisse Plattformunabhängigkeit hinzubekommen. Also es ist quasi seine Datenintegrationsstrecken eher auf Metadatenebene zu beschreiben. Wie siehst du den Markt? Wann nutzt ihr das und wann vielleicht auch nicht?
Also es gibt viele Anbieter, bestimmt in Deutschland etabliert, bestimmt über 10. Ob die alle so eine Marktdurchdringung haben, das kann ich gar nicht so sagen. Ja, wann empfehlen wir das? Eigentlich immer. Also ich persönlich bin ein Riesenfan davon. Ich möchte eigentlich keine Data Warehouse-Projekte mehr ohne Automation-Tool machen. Das ist meine persönliche Meinung. Warum? Wir haben ja früher viel Data Warehouse-Projekte gemacht, wo wir dann zum Beispiel in der Oracle-Datenbank, in der SQL Server, damit Stored Procedures dann gearbeitet haben mit irgendwelchen Skripten. Und die haben wir dann irgendwie von Hand orchestriert. Und dann war dann irgendwann, hatten wir dann extrem komplexe Pipelines, die, wo wir die Lineage irgendwie entweder, wir haben sie sauber dokumentiert, aber keiner konnte es mehr nachverfolgen und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir diese tollen neuen Technologien in der Cloud mit Snowflake, mit Databricks, mit Redshift, mit BigQuery und dann machen wir da genau das Gleiche. Und dann haben wir eigentlich genau die gleichen Probleme, die wir vor 20 Jahren auch schon hatten. Und ich glaube, das ist eben was, wo man ehrlich sagen sollte, ja, ich mache jetzt nicht alles mit Python-Skripten auf Databricks und dann orchestriere ich von Hand irgendwie meine Python-Skripte und mache von Hand meine Lineage und wenn ich dann irgendwann Probleme in der Pipeline habe, dann mache ich exzessives Debugging und finde schon den Fehler. Also da, finde ich, gehört dann wirklich, wenn man ehrlich ist, ich möchte mich modernisieren, ich brauche auch ein Automation-Tool, was mir die Lineage liefert, wo ich gewisse Coding-Guidelines enforce, wo ich gewisse Strukturen enforce, mache ich einen Data Vault, muss alles ein Kimble sein, mache ich vielleicht einen abgespeckten Data Vault, nicht 2.0, sondern nehme halt irgendwelche einzelnen Elemente da draus, um meine Daten eben aufzubereiten und etabliere dann eben den Standard für alle Entwickler. Da sind die ja auch sehr stark drin, dass ich eben Framework und Leitplanken vorgebe, wie denn konkret Daten in meinem Unternehmen für diesen Kernbereich BI eben verarbeitet werden müssen.
Mhm. Also schon mal ein starkes Votum für Data Warehouse Automation. Und ich glaube, die Vorteile, die du genannt hast, liegen natürlich irgendwo auf der Hand und sind auch extrem stark. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, du codest doch gerne. Und gerade so im Databricks-Kosmos, sage ich mal, wird ja auch sehr viel nach meiner Beobachtung DBT genutzt. Ja, also auch ein neuerer Anbieter, der aber eben genau gerade mit dem Wachstum von Databricks auch sehr stark mitwachsen kann, natürlich auch separat davon. Aber wie passt das jetzt zusammen? So der Aussage, du nutzt eigentlich auch immer Data Warehouse Automation.
Ja, das Ding ist, ich weiß, die Aussage zum Beispiel von dir ist, DBT ist kein wirkliches Data Warehouse Automation Tool, sondern eher ein Pipelining Tool. Ich würde da zum gewissen Grad, also das ist halt immer die Definitionssache, was ist ein Data Warehouse Automation Tool? Muss es wirklich nur eine GUI haben oder kann es auch Coding sein? Für mich kann es auch ein Framework und Coding sein. Das ist so mein persönlicher Sprachgebrauch. DBT hat halt auch coole Bibliotheken. Also zum Beispiel, die haben sich irgendwann mal umbenannt. Seitdem sage ich es immer falsch. Ich glaube, AutomateDB heißt das. Und zum Beispiel, das ist dann eine Data Warehouse Automation Component für Data Vault, die ich mit DBT betreibe. Und dann habe ich eben auch meine Struktur, wie ich ein Data Vault mit DBT immer nach Schema F bauen kann. Und das kann ich dann zum Beispiel auf Databricks machen, kann ich auch auf Snowflake, auf dem SQL Server machen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch Oracle Support. Also da kann ich DBT relativ gut nutzen. Und ja, du hast mich auch voll erwischt. Also ich bin ein riesen DBT-Fanboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag halt einfach DBT sehr gerne, auch wegen seiner Flexibilität, auch weil ich halt jemand bin, wenn mir eine Funktionalität nicht gut passt, wie sie in dem Tool eingebaut ist. Also wenn ich zum Beispiel so ein standardisiertes Data Warehouse Automation Tool benutze, dann muss ich dem natürlich auch anpassen, wie dieses Tool prozessiert und vorgeht. Und das ist bei DBT eigentlich ganz cool. Da kann ich dann halt sagen, ja gut, aber mein Standard, ich hätte es gern so, wir machen oft das. Ich mache hier eine eigene Bibliothek auf, wo ich dann meine eigenen Sachen reinhämmer. Trotzdem habe ich weiterhin eben dieses Referenzprinzip, das Lineage-Prinzip und so. Das heißt, ich verliere trotzdem nicht den Überblick über meine Deployments. Ich habe dann vielleicht noch mehr Bibliotheken, die ich selber entwickelt habe, mehr Methoden, die ich dann aufrufe und die auch vielleicht wieder enforce. Aber am Ende des Tages bin ich dann trotzdem in einem festen Framework drin und kann coden, das, was ich sehr toll finde.
Absolut. Ich muss vielleicht die Aussage nochmal präzisieren. Ne? Also wir ordnen es, wenn wir so Marktsegmente aufzeigen, ordnen wir tatsächlich DBT eher im Bereich Data Pipelining zu. Und die Aussage war, es ist eben kein Data Warehouse Automation Standard-Werkzeug, sondern eher Richtung Coding orientiert. Aber ich glaube, auch da werden die Grenzen gerade flüssig. Du hast es ja gerade so ein bisschen auch schon dargestellt. Ne? Gerade mit DBT Cloud sehen wir auch, dass es natürlich schon auch mal starke Züge von einem Automatisierungswerkzeug annimmt. Also ich glaube, da ist es gar nicht mehr so quasi in dem einen oder dem anderen Bucket, sondern es entwickelt sich sicherlich da weiter mit den Frameworks, wie du es gerade geschildert hast, etc. Super spannend. Jetzt sind wir eigentlich schon im Bereich Datenintegration. Also wie kriege ich die Daten jetzt endlich in die Plattform rein? Jetzt haben wir ja im Markt gesehen, dass da in den letzten Jahren mit sozusagen der Popularität der Cloud auch neue Anbieter in den Markt gekommen sind. Ich sage mal ein paar Beispiele, Matillion oder Fivetran oder weitere. Wie siehst du das? Wie entwickelt sich da aus eurer Sicht der Markt? Oder was nutzt ihr da? Was für Erfahrungen habt ihr da gesammelt?
Also man merkt schon so ein bisschen, dass ich der typische Informatiker bin. Ich bin nämlich relativ faul. Auch ich mag gern sowas wie Fivetran oder Clicktrain Cloud als Konkurrenzprodukt. Mit Matillion habe ich zunehmendermaßen ein bisschen weniger Erfahrung mitsammeln können. Also wir haben Kunden, die haben Matillion. Aber auch die benutzen zum Beispiel dann Matillion zusammen mit Fivetran oder so. Also ich bin da ein riesen Fan davon, weil ich mag halt diese One-Button-Click. Ich habe links meine Daten in dem Dialekt, vielleicht eine Oracle-Datenbank oder vielleicht auch, wenn wir von einem Monster reden, von SAP, was ja sehr schwierig teilweise zu integrieren ist, wenn man nicht auf den SAP-nativen Stack setzen möchte und möchte das gerne in mein offenes Tabellenformat, wie wir gerade gesagt haben, überführen oder vielleicht auch in einem proprietäres Format wie einen Redshift oder einen Snowflake und dann kann ich einfach sagen, hier meine Quelle, da mein Ziel, bitte die 20 Entitäten, mach mal. Und dann drücke ich da drauf und dann kopiert, macht das mir den initialen Load, dann den inkrementellen Load über SaaS-APIs oder vielleicht auch Change Data Capture, dann über die relationalen Datenquellen und die Daten werden dann live synchronisiert und aktuell gehalten. Dann kann ich noch ein bisschen das optimieren, vielleicht ein bisschen Kosten zu sparen, sich nur, keine Ahnung, einmal die Stunde, also eine Stunde lang alle Changes speichere und das dann rausflasche, dass ich nicht die ganze Zeit Computation Load mache oder vielleicht optimiere ich noch ein bisschen mit Snowpipe auf Snowflake, dass ich es wirklich mit einer Serverless Computation Load einlese und dann geht's los. Und das finde ich persönlich sehr charmant. Was auch noch so eine Sache ist, sind vielleicht die KI-basierten Ansätze, weil dadurch wird das vielleicht nochmal ein bisschen beschleunigt, die dann wirklich REST-APIs nativ verstehen. Da gibt's ja dann auch wiederum eigene Formate für, dass mir die KI-API, also dass das KI-System dann wirklich die Daten nativ einfach integrieren kann und dann vielleicht auch darüber selber so einen inkrementellen batch-basierten inkrementellen Ansatz eben liefern kann, die Daten zu beginnen. Da bin ich noch neugierig, habe ich noch gar keine Erfahrung mit machen können so richtig, also ein bisschen rumgespielt, aber wirklich, dass mein Projekt eingesetzt haben wir noch nicht. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt, weil ich glaube, da in der Integration gibt wirklich mega Potenzial, noch weiter zu automatisieren, noch mehr als es aktuell schon automatisiert ist.
Ja, absolut spannend, finde ich auch. Haben wir in dem Podcast ja auch schon öfter thematisiert, zurück sind wir das Thema KI im Datenmanagement. Wie verändert sich eigentlich das Datenmanagement durch KI? Ich glaube, was du beschreibst, ist auch momentan noch so ein bisschen der Stand des Marktes. Also wir sind eher in frühen Phasen. Wo würdest du denn das größte Potenzial sehen? Also wo würde jetzt eine KI wirklich stark helfen?
Also einmal, was ich gerade schon gesagt habe, dass man eben nicht mehr sich von Hand hinsetzen muss und vielleicht eine exotische REST-API anzubinden, sondern dass man da halt schon die mit Daten füttert und das dann nach Schema F quasi automatisch von der KI geskriptet, gecodet oder implementiert wird, je nach Plattform vielleicht. Und das andere ist natürlich auch in der Überwachung der Pipelines, in der Überwachung der Datenqualität, keine Ahnung, dass man plötzlich Anomalien detektiert, dass man dafür dann vielleicht auch Warnings kriegt und dass man das halt vor allem nicht, das kann man ja heute alles schon machen, aber heute muss man das dem System alles von Hand beibringen und selber die Regeln schreiben. Vielleicht gibt es dann auch erweiterte Heuristiken, aber trotzdem muss man es alles machen. Und dass man da einfach die KI oder das KI-Umfeld, was man da auch mal benutzt, eben da automatisch drüber raus schauen lässt und dann vielleicht auch diese Daten beschreiben lässt. Und das geht ja dann vielleicht auch nicht nur zu den eigentlichen Daten, sondern auch zu den Metadaten. Also da ist ja Microsoft mit Purview ganz groß, auch mit der Metadatenbeschreibung, Metadata Cataloging. Und aus diesen Metadaten, da lassen sich natürlich auch die Rückschlüsse auf die Pipeline ziehen, wenn sich Schemas verändern oder so, was da passiert, vielleicht auch darüber Warnings, das muss ich eben noch mit einbauen in meinem BI-Report. Alle diese Sachen. Also das sind da wirklich die meine Hoffnung, dass es da viel gibt. Meine Furcht ist natürlich, dass ich in 5 Jahren arbeitslos bin. Aber dann muss man mal gucken, ob das wirklich so ist. Also ich glaube, als Experte kann ich dann auch das noch überwachen und da steuernd eingreifen und diese Tools gut nutzen. Aber ich glaube, es wird schon einfacher.
Das führt mich jetzt zu dem Thema Governance Orchestration. Du hast ja vorhin da schon eine Bemerkung zu gemacht. Habe ich das richtig verstanden, dass du eigentlich gesagt hast, dass da die Kunden gerne sparen? Du hast, glaube ich, gesagt, dass da die Budgets häufig nicht so hoch sind.
Ja, also das wird immer so ein bisschen als notwendiges Übel, glaube ich, wahrgenommen. Also viele haben schon erkannt, dass sie das brauchen. Manche, also wir haben zum Beispiel eine große Bank aus Düsseldorf als Kunden, die machen das auch, also die forcieren das und treiben das auch wirklich auf die Spitze und sind da extrem stark unterwegs, aber die haben natürlich auch sehr hohe regulatorische Auflagen und wollen das halt auch machen. Policy Automation und die ganzen Sachen, das ist für die halt extrem wichtig. Und andere, wenn sie es nicht machen müssen, dann in der Regel kommt es dann irgendwie irgendwann und beißt sie in den Hintern. Das sind dann meistens auch das, was wir so treffen. Also die Leute, die sich damit oder die Unternehmen, die sich damit nicht auseinandersetzen, die haben dann irgendwann die Spätfolgen und Probleme davon. Und Governance hat ja dann auch Sachen in das Betriebsmodell oder Querreferenzen im Betriebsmodell rein, also Rollendefinitionen und so, die ja da auch eine Rolle spielen. Welche Leute habe ich denn im Unternehmen, die sich damit wirklich auseinandersetzen können? Wie wird die Regulatorik durchgesetzt? Ich glaube, was es am besten auf den Punkt bringt, ist, viele haben da nicht so Lust drauf, müssen es trotzdem machen. Und im besten Fall kann man den Großteil, also wie diese Policies dann auch wieder in die Technologie überführt werden, die Governance Policies, dann auch wieder den Großteil automatisieren, dass man vielleicht irgendwelche Regelwerke haben, die dann auf Autorisierungstabellen irgendwie automatisch die Zugriffe regeln, die dann. Dann haben wir auch die Systeme, die Technologien oft Sachen für Audit und Logging und so, die dann wiederum ausgewertet werden können, um die Governance quasi auch zu monitoren und so. Also da gibt's halt viele technologische Unterstützung. Das Problem ist, die sind nicht alle voll automatisiert, sondern man muss sich dann auch wiederum Gedanken darum machen, dass es quasi wie eine normale Integrationspipeline, wenn ich so Policies automatisieren muss. Muss ich irgendwie Daten bereitstellen und dann mit den Daten codebasiert irgendwas machen. Das muss ich natürlich auch irgendwann mal implementieren. Und es kostet Zeit und Geld. Und das ist halt immer so. Hilft mir jetzt nicht, meinem Geschäftsführer eine fundierte BWA über meine Unternehmen vorzulegen, weil die kriegt da so oder so.
Mhm.
Ja, immer so ein bisschen die Frage.
Hallo, die Big Data und AI Boy steht wieder vor der Tür. Am 4. und 5. Juni in Frankfurt haben wir wieder einerseits ein vollgepacktes Bühnenprogramm. 4 Bühnen parallel, 2 Tage lang. Informationen von Anwendern, von Anbietern, Service-Providern, aber auch sehr, sehr viele Aussteller, die zeigen, was aktuell geht im Softwaremarkt. Und da tut sich ja wahnsinnig viel. KI ist aller Orten. Wir werden effizienter im Datenmanagement. Es gibt mehr Automatisierung. Die User-Interfaces verändern sich. Also es gibt auch vieles Neues zu sehen. Und das schaut man sich am meisten live an. Bark ist auch präsent. Ich bin da beide Tage, würde mich auch super freuen, um möglichst viele Podcast-Hörer, die mal vorbeischauen, einfach auf den Plausch oder auch ihre Wünsche loswerden, wen ich mal einladen sollte, welche Themen ich adressieren sollte. Ich freue mich über jeden, den ich da sehen kann. Insofern 4. und 5. Juni in Frankfurt. Ich freue mich auf euch.
Ja, spannend. Datenqualität und Datenkataloge waren aus meiner Wahrnehmung die letzten Jahre eigentlich so die, sag mal, heißesten Themen, wo am meisten gemacht wurde im Governance-Bereich. Teilst du die Einschätzung oder siehst du noch andere Dinge? Du hast ja Policies gerade genannt. Das finde ich noch interessant.
Also es ist ein Teil der Governance, so Metadatenkataloge, also Bereitstellung. Ich weiß nicht, vielleicht interpretieren wir oder legen wir im Data Lab diesen Begriff Data Governance auch ein bisschen falsch aus. Also wir haben Metadaten und sowas haben wir eigentlich schon immer gemacht. Also wenn ich irgendwas implementiere und die Pipelines baue und so weiter und so fort, dann möchte ich bitte auch die Lineage sehen, meine Metadaten haben, meine beschreibenden Daten, vielleicht mein Fachdatenmodell und so. Für mich ist halt Governance immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, also für mich ist Governance immer noch so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem Betriebsmodell verwandelt, welche Rollen ich habe, welche Richtlinien habe ich denn, die mich betreffen, wie muss ich mit Daten umgehen. Es geht dann vielleicht auch, weil wir relativ viel mit Datenkultur machen, vielleicht habe ich deswegen auch dann so ein bisschen die Begrifflichkeit in die Richtung mehr genutzt. Genau. Klar, Datenkatalog und Metadaten ist ein Riesenteil oder einer der Bausteine von Data Governance, aber es ist, glaube ich, nur einer von vielen am Ende des Tages.
Genau. Nee, passt. Stand, glaube ich, bei vielen nur gerade auch so Mittelpunkt in den letzten Jahren.
Ja, definitiv. Also das Problem ist immer auch dafür, also das ist halt auch wieder so ein bisschen Commodity. Das muss halt dabei sein. Das soll mir bitte meine DBA-Komponente, soll mir bitte auch die Datenkatalog machen. Das können sie ja mittlerweile auch sehr gut. Wenn ich strukturiert irgendwas implementiere, kriege ich dann auch irgendwie eine Webseite dazu, wo die Beschreibung von dem, was denn passiert, da ist. Aber eher so die größeren Mittelständler und wirklich die großen Unternehmen haben wirklich Zeit und Geld, um sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen.
Mhm, absolut. Philipp, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, aber wir müssen natürlich unbedingt auch nochmal über die Frontend-Ebene sozusagen sprechen, über die Applikationsebene. Du hast ja gesagt, ihr macht Click, Power BI und Tableau, das sind ja eigentlich alle drei großen der sagen wir, BI-Analytics-Werkzeuge. Ich würde dir gleich mal eine provokante Frage stellen wollen. Die Fähigkeiten von diesen Large Language Models, Daten zu analysieren, werden ja quasi mit jeder Version besser. Am Anfang war es gar nichts, ja, und inzwischen, naja, kann man schon ein bisschen was mitmachen, finde ich. Wie siehst du das? Oder um es auf den Punkt zu bringen, werden KI-Werkzeuge wie Large Language Models, werden die BI-Werkzeuge ersetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass es koexistieren wird. Dass vielleicht Leute, die versierter durch die Daten surfen und quasi die GUI zu bedienen und dann ihren Drilldown machen und so, dass die auch weiter das machen werden. Und dass es vielleicht die Leute, die heute noch nicht so Zugriff hatten oder die eher statisch Reports konsumiert haben, dass die sich ganz wohl fühlen, mit so einem Agenten das zu diskutieren und quasi die Abwahl zu machen. Also klassisches Szenario, der Geschäftsführer geht heute zu irgendjemandem aus dem Controlling-Bereich, um seine Antwort zu erhalten, und morgen kann er es vielleicht dann einfach über ein LLM seine Antwort kriegen. Also ich glaube, da ist Platz für beides.
Mhm. Wie siehst du so die Akzeptanz oder auch die Umsetzung von KI-Werkzeugen? Ist es nach wie vor auch die klassischen Sachen? Also mache ich nach wie vor auch so mal eher mathematische Modelle? Wie viel siehst du im Large Language Model Bereich?
Also ich glaube, für sehr spezialisierte Use Cases, also wir machen im KI-Bereich, wir haben zum Beispiel so ein Snakefly-Projekt, wo wir Vogelcode auf großen Parkplätzen von BMW erkennen. Und das ist natürlich so ein klassischer KI-Use-Case, wo ich wirklich das implementiere, vielleicht auch meine MLOps-Pipeline und so weiter damit aufbaue und wo ich halt auch einen sehr spezialisierten Use-Case habe. Gerade wenn es dann so um Interaktionen, also Human-Computer-Interaction und Abfrage von Datenräumen und so geht, da sehe ich sehr gut die LLMs. Ob die LLMs, also ob ich dem das später dann auch einfach geben kann, dass ich dem LLM sage, hier sind drei Bilder, sag mir bitte, auf welche Autos ich putzen muss. Das, also ich glaube, heute funktioniert das noch nicht zufriedenstellend und gut genug, aber könnte natürlich in Zukunft auch diesen klassischen Machine Learning und Supervised Learning Bereich eben ablösen. Könnte durchaus passieren, ja. Wird die Zukunft zeigen. Ich traue mich da nicht, eine definite Aussage zu machen, oder ob die vielleicht auch eher koexistieren, dass wenn ich wirklich sehr hohe Zuverlässigkeit brauche, oft ist ja auch Information Bias noch ein Thema, und dass ich verstehe, was das Modell denn eigentlich macht, das möchten ja auch viele nachvollziehen können als Menschen. Das heißt Explanatory AI, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der Begriff genau ist. Das ist ja auch was davon.
Explainable AI. Okay.
Ja, genau. Das ist auch was halt da viele in dem Bereich dann noch umtreibt, dass ich wirklich nachvollziehen kann, was das KI-Modell geht. Und das ist bei LLM halt noch sehr, sehr schwer. Kannst du mir zwar erklären lassen, aber... Das
ist eigentlich eine Blackboxen.
Ja, genau. Ja,
ist so. Jetzt sind wir eigentlich schon in der Zukunft. Ich glaube, das ist ein schönes Ende für diesen Podcast. Was gibt's denn noch für Veränderungen jetzt mal neben der KI in diesem ganzen Data-Stack, den wir jetzt besprochen haben, auf den sich hier unsere Hörerinnen und Hörer einstellen müssten?
Ja, genau. Also der KI-Bereich ist natürlich ein Riesenthema. Das ist ja dann nicht nur die Use-Cases damit implementieren, sondern auch, wie wir damit arbeiten. Wir haben ja gerade schon ein bisschen so Datenpipelines und robuste Datenpipelines gesagt. Dann ist es natürlich auch das Assisted Coding und so. Das ist natürlich ein riesiges Zukunftsthema. Es funktioniert heute schon erstaunlich gut. Wo sie noch nicht so gut sind, ist, also ich kann so Teilfragen gut beantworten, aber das große Ganze verstehen die LLMs natürlich noch nicht. Mal sehen, Google hat da jetzt dann einen riesigen Vektor aufgemacht. Mal sehen, ob damit was geht. Und dann das andere Thema ist natürlich, also wir hatten ja gerade Data Governance. Ich mag auch Data Mesh sehr gerne, Target Operating Models. Das wird halt immer mehr etabliert und findet dann natürlich auch wieder technologisch Anwendungen, dass ich das vom Katalog her unterstütze, dass das plötzlich Datenprodukte heißt, dass ich auch meine Data Contracts da definieren kann und sowas. Das ist natürlich Da sind wir natürlich mittendrin in der Adaption und auch viele Nachzügler erkennen das gerade, dass sie Richtung Data Mesh vielleicht besser aufgestellt sind. Das ist vielleicht, also das hat technologischer Einfluss auf jeden Fall, aber es ist natürlich eigentlich eher ein Menschen- und People- und Prozessthema. Und ja, und dann haben wir natürlich noch den dritten großen Trend, den wir gerade so sehen, ist, also wir kommen jetzt gerade aus dem MDS-Bereich, dass wir uns einen Toolstack aufbauen und dann haben wir von dem Anbieter das Tool, Best of Breed, von dem Anbieter Best of Breed. Und wie der Markt ist so, der atmet, der posiert ja immer so. Dann jetzt sind wir gerade wieder so quasi, der geht wieder zurück und wir gehen wieder Richtung vielleicht den monolithischen Ansätzen, dass wir auch bei einem Anbieter sind, nur Microsoft Data Fabric oder jetzt mit SAP in der BDC, Business Data Cloud, dass wir da wiederum irgendwas, irgendwie so ein Vertical aufmachen. Meine Hoffnung ist, dass wir dann das nicht ganz diesen Ansatz verlieren, dass wir vielleicht dann auch noch Best-of-Breed-Tools zumindest punktuell da noch mit einsetzen. Was weiß ich, das, dann machen wir BDC mit einem Databricks drin, aber obendrauf haben wir dann vielleicht doch noch ein DBT oder sowas.
Mhm. Ja. Absolut. Sehr schön. Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns im Kontext der Big Data und der iWorld. Da seid ihr ja präsent. Vor allem macht ihr auch so eine Vorabendveranstaltung. Da freue ich mich schon drauf. Denn ich finde das super, dass um so eine große Veranstaltung wie die Big Data und der iWorld dann eben auch so kleine, noch spezialisiertere Sachen drum entstehen. Das, glaube ich, macht es dann auch aus. Insofern freue ich mich da, euch da zu sehen und kann nur sagen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und sage bis bald.
Ja, vielen Dank. Bis bald.